Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. So geht Gartendesign.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Wir reden in dieser Podcast-Folge über, ich würde sagen, den englischen Landschaftsgarten schlechthin. Ist auch einer der ganz frühen englischen Landschaftsgärten und wirklich einflussreich. Den findest du bei Stourton in der Grafschaft Wiltshire. Das ist so circa 180 Kilometer west-südwestlich von London. Das Gelände, das gehörte seit dem Mittelalter der Familie Stourton. Der war sogar Schatzmeister bei König Heinrich VI. Der wurde 1445 zum Baron ernannt und bekam dieses Stück Land. Dort errichtete er dann seinen Landsitz. Aber leider hatte die Familie nicht wirklich viel Glück. Sie verarmte und musste das Gelände dann schließlich verkaufen. Wer erwarb das Stück Land 1720? Ein sehr reicher Bankier. Henry Hare, der erwarb den Landsitz Stourton, benannte ihn in Anlehnung an die Quelle des Flusses Stour in Stourhead um. Und es war seine Familie, die aus diesem Stückchen Land etwas ganz Besonderes machten, etwas Besonderes bauten. Wir wollen in dieser Folge über Stourhead reden, über einen englischen Landschaftsgarten. Dieser Stil, der entstand ungefähr im 18. Jahrhundert als Reaktion auf den strengen, geometrischen französischen Barockgarten à la Versailles. Statt schnurgerader Linien und Symmetrie sollte die Natur selbst das Vorbild sein. Aber eine idealisierte, verbesserte Natur. Kernprinzipien: Natürlichkeit statt Geometrie. Geschwungene Wege, unregelmäßige Teiche und Hügel ersetzten gerade Alleen und rechteckige Becken. Der Garten sollte wie ein Gemälde wirken, inspiriert von Landschaftsmalern wie Laurent oder Poussin. Große Rasenflächen, einzeln stehende Bäume, keine sichtbaren Zäune, stattdessen versteckte Gräben, die sollten Weite und Offenheit in die Gärten bringen. Es gab Staffagebauten, also Tempel, Ruinen, Brücken und sogar Grotten. Die dienten als romantische Blickpunkte und erzählten oft die ein oder andere antike oder mythologische Geschichte. Wenn man über diesen Stil redet, dann kommt man an drei Namen nicht vorbei. Der Pionier William Kent, der löste als allererster den Garten gestalterisch vom Haus. Capability Brown, das war der Meister des natürlichen Stils und ich glaube, der hat über 170 Gartenanlagen hat der geplant oder auch gebaut. Oder dann in der Spätphase Humphrey Repton, der brachte dann endlich wieder die Blumenbeete in den Garten. Und warum war dieser Gartenstil so einflussreich? Nun, das Modell, das verbreitete sich in ganz Europa und verdrängte weitgehend den Barockgarten. Der Begriff Jardin Anglais wurde zum Synonym für eine ganze Gartenphilosophie. Freiheit, Vernunft, Naturnähe statt Herrschaft über die Natur, statt l'état, c'est moi. Berühmte Beispiele: unser englischer Garten in München, in England Blenheim Place, den hat Capability Brown umgestaltet, oder letztlich der Klassiker mit See und Pantheon, Stourhead, England. Und über diesen Garten, über den wollen wir jetzt sprechen. Wie gerade eben schon gesagt, der Bankier Herr, der hat dieses Stück Land gekauft und beauftragte dann den Architekten Colin Campbell, ein wunderbares Landhaus zu bauen. Nach welchem Stile sollte der das Haus bauen? Nach dem Stil von Andrea Palladio. Palladio gilt als, ich würde sagen, bedeutendster Architekt der Renaissance. Der orientierte sich an Bau- und Dekorform der antiken römischen Architektur und hat die auch mal gerne frei abgewandelt. Wir machen an dieser Stelle ganz kurz Stopp, dauert nicht lang, keine Sorge. Der palladinische Stil kurz erklärt, warum ist das wichtig, weil du findest ihn in Stourhead nicht nur am Haus, sondern auch im Landschaftsgarten wieder. Was macht diesen Stil aus? Klare, einfache Baukörper, oft auch mal nur eine ganz flache Dachneigung. Gebäude in der Regel symmetrisch, gut proportioniert. Ein weiteres charakteristisches Merkmal sind die vorgesetzten Säulen. Gerne auch schon mal über zwei Geschosse reichen die hoch. Diese Säulen verleihen den Gebäuden eine monumentale Erscheinung. Ja, die Architektur von Andrea Palladio, Symmetrie, Proportion und das fügt zu einer wirklich sehr harmonischen, ausgewogenen Gestaltung. So, zurück nach Stourhead. Henry, der hatte einen Sohn und der absolvierte in den 1730er Jahren die Grand Tour. Das war damals total in Mode. Der letzte Schrei, ein Must-Do. Das, was man heute vielleicht ein bisschen salopp als Backpacking durch Europa umschreiben könnte, das war damals die Grand Tour. Die große Tour durch Europa. Junge Männer, die bereisten den Kontinent, sammelten Erfahrungen und als dann Henrys Sohn 1741 das Anwesen übernahm, begann er zusammen mit dem Architekten Fieldcroft die eigentliche Gartenanlage zu gestalten. Inspiration für die beiden, italienische, französische Landschaftsmalereien des 17. Jahrhunderts. Und was ist ganz typisch für diese Landschaftsmalerei, angedeutet hatte ich es ja schon ein bisschen am Anfang, die idealisierte, arkadische Auffassung der Natur. Ganz typisch. Harmonisierte Landschaften statt realistischer Naturdarstellung. Gerne Einbindung von mythologischen oder auch biblischen Figuren in die Landschaft. Dekorative Nebenfiguren in einem Bild zur Belebung der Szene, nur Beiwerk. Sie dient halt ausschließlich der Belebung, der Größenwirkung der Landschaft als Staffage halt. In diesen Bildern gibt es eine starke Orientierung an der Antike und die idyllische, idealisierte Darstellung des Lebens. Atmosphärische Perspektiven, weiche Farbverläufe, viel Dunst in der Luft, insgesamt ein Ausdruck von Harmonie, Ruhe, Ausgewogenheit. Der junge Herr, der hielt sich bei seinen Gartenentwürfen an das Prinzip, dass man beim Gang durch den Park niemals dasselbe zweimal sehen sollte. Jede Wegbiegung bringt eine neue Perspektive. Die gärtnerische Vorstellung herrscht die entsprechend denen von William Kent. Der war ein ausgebildeter Landschaftsmaler, Gartengestalter, Innenarchitekt des 18. Jahrhunderts. Sein Stil? Offene, unbegrenzte Parklandschaften, in denen er die einzelnen Abschnitte allein durch Gräben begrenzte. Er bereicherte die Parks mit architektonischen Elementen, den Staffagebauten, etwa einem kleinen offenen Tempel hier, meist auf einem Hügel errichtet, die luden dann ein zum Verweilen. Der junge Henry Herr, der holte sich aber nicht Kent zur Planung, nein, das machte er selber, der plante seine Anlage selber und ließ sie dann von Gärtnern ausführen. Was hat er getan? Er ließ den Damm aufschütten, der die Quellen zu einem See aufstaute und errichtete zahlreiche Staffagebauten. So. Und nun nochmal diesen Satz, nur diesen einen Satz ganz langsam, denn ich finde, dieser Satz, der hat es echt in sich. Er ließ einen Damm aufschütten, der die Quellen zu einem See aufstaute und errichtete zahlreiche Staffagebauten. Der hat im Grunde genommen ein ganzes Tal geflutet. Das ist kein kleiner Gartenteich, was der da angelegt hat. Der hat einen See aufgestaut. Und um diesen See herum, da gab es keine Pergolen oder kleine Lauben oder Pavillons. Nein, er baute Staffagegebäude, richtige Gebäude aus Stein mit Türen und Fenstern im paladinischen Stil. Also pompös, immer mit Säulen davor, ganz klassische Wirkung und vor allen Dingen auf weite Sicht schon erkennbar. Also nicht das kleine Gartenhäuschen, was wir vielleicht im Garten haben, sondern ernstzunehmende Gebäude und davon gleich mehrere. Dieser dann entstehende Garten rund um den See herum, der wurde nicht an einem Sommer errichtet, sondern ungefähr zwischen 1741 und 1780. Von der Familie Herr wurde der angelegt. Das war kein einmaliges Bauprojekt, sondern ein Jahrzehnte laufender Landschaftsbau. Seen, Tempel, Brücken, Pflanzen, Skulpturen. Große Teile wurden von Architekten, Bildhauern und wirklich vielen Arbeitern umgesetzt, teilweise bis zu 50 Gärtner gleichzeitig. Eine Gesamtsumme habe ich nicht gefunden, habe aber gelesen, dass ein Projekt dieser Größe damals sehr wahrscheinlich mehrere 10.000 Pfund gekostet haben. Und das dürften heute über den Daumen gepeilt vielleicht 10 Millionen englische Pfund sein. Das wären bummelige 11 Millionen Euro. Und dieser Garten, der wurde nicht einfach bepflanzt, sondern wie eine Landschaft komponiert, über Jahrzehnte gestaltet. Bei Stourhead, da heißt das ganz konkret, ein ganzes Tal wurde umgebaut, um einen künstlichen See zu schaffen. Wege wurden so angelegt, dass sie gezielt Sichtachsen bilden. Und in diesen Sichtachsen, da wurden Gebäude ganz bewusst als Blickpunkte platziert. Gebäude, ja? Ein Gebäude als Blickpunkt. Nur damit du dir die Größe besser vorstellen kannst. Der Garten, der wurde immer wieder angepasst, wenn Bäume wuchsen oder neue Ideen entstanden. Das Ziel, der Garten sollte wie ein gemaltes Landschaftsbild wirken. Ganz typisch für englische Landschaftsgärten des 18. Jahrhunderts. Tausende von Bäumen, von Sträuchern wurden gepflanzt. Diese Pflanzen, die wurden nach Farbe, Höhe und Jahreszeitenwirkung ausgewählt. Wälder wurden gezielt komponiert, zum Beispiel dunklere Baumgruppen für Kontraste zum See. Pflanzungen wurden über Jahrzehnte nachgesetzt, ersetzt, erweitert. Wichtig, damals war ein Garten nie fertig, sondern er entwickelte sich über Generationen. Englische Landschaftsgärten wollten ganz bewusst weg vom streng geometrischen Barockgarten. Stattdessen natürliche Landschaft. Sanfte Hügel, Seen, Baumgruppen, romantische Stimmung wie in einem Gemälde. Aber diese Natur war nie natürlich. Sie war immer gestaltet. So, keine Podcast-Folge ohne nicht einen guten Sprung. Wir springen jetzt nach Stourton in die Grafschaft Wiltshire und machen einen kleinen Rundgang. Bitte im Hinterkopf den palladianischen Baustil, also antike Säulen und Symmetrie weiterhin parat haben. Der Garten von Stourton. Das ist ein sogenannter Binnengarten. Das bedeutet, dass dein Blick und die Wegebeziehungen immer auf ein Zentrum, hier ist es der See, bezogen sind und nicht in die umliegenden Landschaften führen. Der Kern dieses Landschaftsgartens bildet das Tal mit den Quellen des Flusses Stour, die durch einen Damm zu diesem See gestaut wurden. Vom Haupthaus gibt es einen Rundweg, da kann man einmal um den See laufen, entgegen dem Uhrzeigersinn. Der ist gut und gerne ungefähr 3 Kilometer lang und führt dich einmal um den See herum. Er öffnet alle paar hundert Meter einen neuen Blick, eine neue Sichtachse, ein neues Element in diesem Garten. Wir gehen jetzt mal diesen Weg entlang. Du stehst leicht erhöht und siehst zunächst nur Hügel, Baumgruppen und in der Ferne einen glitzernden See, der sich im Tal verbirgt. Gar nichts wirkt symmetrisch oder gemacht. Sieht total natürlich aus. Du gehst einen geschwungenen Weg hinab. Bäume rahmen deinen Blick wie ein Bühnenbild. Der See verschwindet aus deinem Blickfeld, taucht aber dann nach der nächsten Kurve wieder auf. Einzelne Lichtungen öffnen sich plötzlich. Unten angekommen liegt der große See ruhig vor dir. In der Wasserfläche spiegeln sich Himmel, Wolken, Bäume. Alles ist still. Und auf der anderen Seite fällt dein Blick auf einer kleinen Anhöhe auf einen Tempel, auf das Pantheon. Dieses Gebäude orientiert sich lose am antiken Pantheon in Rom. Dieser Tempel, der wirkt ein bisschen wie ein kleines Heiligtum. Eine Rotunde und im Zentrum dann besagte Säulen an der Front. Darüber eine Kuppel, die den Innenraum überdeckt, gebaut aus hellem Stein. Leicht erhöht auf einer Terrasse mit Blick auf den See. Die Wirkung dieses Gebäudes im Landschaftsbild: Der Tempel ist so positioniert, dass er nur von bestimmten Uferpunkten aus plötzlich sichtbar wird, sich im Wasser des Sees spiegelt und wie ein Bildmotiv im Landschaftspanorama erscheint. Das ist weniger ein Gebäude zum Betreten, als eigentlich eher so ein visueller Höhepunkt, ein Blickfang dieser Landschaftskomposition. Du gehst weiter am Ufer entlang. Du erkundest den Garten. Plötzlich wird es schattig. Eine künstliche Grotte. Ein kühler, feuchter Raum, Kontrast zur offenen Landschaft. Der Garten spielt bewusst mit Hell-Dunkel-Stimmungen. Weiter deine Reise rund um den See. Auf einer Anhöhe erscheint der Apollo-Tempel mit weitem Blick über den See. Du gehst die Anhöhe hoch, schaust von oben in das Tal. Von hier aus siehst du die gesamte Landschaftskomposition. Landschaft und Architektur wirken hier zusammen wie ein Gemälde. Das ist der Höhepunkt dieses Gartenerlebnisses. Der Blick vom Apollo-Tempel in den Landschaftsgarten. Dieser Garten, das ist kein Ort, den man einfach nur durchläuft. Das ist eine ganz bewusste Inszenierung. Es wird auch eine Geschichte erzählt. Der Garten erzählt die Geschichte der Irrfahrt des Aeneas. Das ist eine begehbare Erzählung, inspiriert von Vergils Aeneas und der antiken Mythologie. Dann stellt sich jetzt die Frage, wer war Aeneas? Wir haben hier einen Gartengestaltungspodcast, deswegen nur in einem Satz. Aeneas ist der Mann, der Troja auf den Schultern trägt und Rom in der Zukunft trägt. Symbol für Pflicht, Ausdauer und den göttlichen Auftrag, eine neue Zivilisation zu gründen. So, und der Garten erzählt die Irrfahrt des Aeneas. Die Reise eines trojanischen Helden, der nach dem Fall Troja Trojas durch die Unterwelt wandert und schließlich die Grundlage für die Stadt Rom legt. Der Besucher, also du folgst einem Rundweg um den See und durchlebst dabei symbolisch dieselbe Reise. Es geht los mit dem Tempel der Flora. Das ist der Beginn der Reise. Wie kannst du dir den Tempel vorstellen? Das Gebäude steht direkt am Seeufer. Dichter Baumbestand im Hintergrund. Ich denke, die Spiegelung im Wasser war vermutlich ganz bewusst geplant. Ein klassischer Gartentempel mit drei Fensterachsen, große rechteckige Sprossenfenster. Die Fenster reichen fast bis zum Boden. Davor vier Säulen in der Front. Darüber ein klassisches Gebälk. Abschluss durch einen flachen Dreiecksgiebel. Über dem Eingang steht die Inschrift Procul o Procul este profani. Übersetzt, weicht ihr Ungeweihten. Ein direktes Zitat aus der Aeneis, das den Eintritt in eine heilige, mythische Welt ankündigt. Der Weg führt dich dann weiter, entlang des Tals und auf die andere Seite des Sees. Dort findest du einen aus rauen Steinen errichteten Bogen. Und hinter dem stehst du plötzlich vor dem Eingang zu einer Grotte. Die Grotte der ruhenden Quellnymphe. Nach dem Verlassen von dieser Grotte führt dich dein Weg zu einer weiteren Grotte. Die vom Flussgott Tiber. Weiter geht die Reise zum Pantheon im Zentrum der Anlage. Hier thronen Statuen von Herkules, Bacchus, Ceres, Flora und anderen Göttern. Das Ziel der Reise, die Ankunft in der mythischen Heimat. Und über all dem der Tempel des Apollo. Hoch oben auf einem Hügel mit weitem Blick über den See, Symbol von Licht, Ordnung, Zivilisation, die am Ende der Heldenreise stehen. Ja, der Garten von Stourhead. Weithin einer der schönsten englischen Landschaftsgärten. Für mich zumindest. Wenn du durch die Landschaft schlenderst, dann ist es, als wärst du direkt in einem Gemälde. Oder in einer Szene wie von Jane Austen beschrieben. Vielleicht in Stolz und Vorurteil? Das wurde nämlich tatsächlich hier gedreht, im Garten von Stourhead. Im Originalroman Stolz und Vorurteil von Jane Austen macht Fritz William Darcy Elizabeth Bennet seinen ersten Heiratsantrag, allerdings in Hunsford. In der Verfilmung von 2005 ist das anders. Die Entscheidung, die Szene zwischen Darcy und Elizabeth im strömenden Regen in der Landschaft von Stourhead zu inszenieren, hat vor allen Dingen, denke ich, dramaturgische Gründe. Im Roman bleibt die Szene relativ, nennen wir es mal, kontrolliert im Haus. Der Film macht daraus ein emotionales Ereignis. Ja, Stourhead als perfekt romantisierter Raum. Der wirkt im Film poetisch und emotional komplett überhüllt. Im Film die Szene mit Darcy und Elizabeth im strömenden Regen am Apollo-Tempel. Wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du, welche Szene ich meine. Elisabeth, die rennt durch strömenden Regen über die Palladinische Brücke hoch zum Apollo-Tempel. Sie sucht Schutz vor dem Sturm. Da taucht aus dem Regen Darcy auf. Er geht auf Elisabeth zu, genauso durchweicht wie sie. Er schaut sie an und sagt: Miss Elizabeth, ich habe vergeblich mit mir gerungen, aber ich ertrage es nicht länger. Die letzten Monate waren eine Qual. Ich wollte sie sehen. Ich rang gegen meine Vernunft, die Erwartungen meiner Familie, den gesellschaftlichen Abstieg aufgrund ihrer Geburt. Aber all das bin ich gewillt, außer Acht zu lassen, und ich möchte Sie bitten, meiner Qual ein Ende zu bereiten. Elizabeth antwortet: Ich verstehe Sie nicht. Darauf Darcy: Ich liebe Sie. Und das alles im strömenden Regen, zwischen den steinernen Säulen des Apollo-Tempels mit Blick auf den großen See. Ein paar Sekunden hörst du in dieser Szene nichts als nur prasselnde Regentropfen. Dann legt Darcy nach, auf das Glühendste. Bitte erweisen Sie mir die Ehre und nehmen meinen Antrag an. Naja, wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du ja, wie es weitergeht. Und wenn nicht, dann hast du jetzt einen wirklich guten Grund, dir diesen Film mal zu geben. Ich verlinke dir diese Szene aber auch in den Shownotes und vielleicht siehst du sie ja jetzt mit etwas anderen Augen. Was ich an dieser Szene so gut finde, wunderbare Symbolik. Als allererstes der Ort selbst, der Apollo-Tempel da oben auf der Höhe. Der Apollo-Tempel, der liegt nicht zufällig oben auf dem höchsten Punkt des Gartens. In der Bildsprache des Filmes bedeutet Höhe Distanz von der Welt, von anderen Menschen, von sich selbst. Und Darcy, der hat sich sein ganzes Leben lang über andere erhoben, gesellschaftlich, aber auch innerlich. Dazu, Apollo ist der Gott der Vernunft, des Lichts, der Ordnung. Sein Tempel ist ein Ort des klaren Denkens. Und das ist bittere Ironie in der Szene. Denn Darcy, der Mann, der durch Verstand und gesellschaftliche Logik alles ordnet, der verliert in diesem Moment genau die Kontrolle, die er so sehr pflegt. Letztlich der Regen. In der Filmsprache könnte man Regen als wäscht Masken ab definieren. Der Regen ist aber auch eine Art Reinigungsversprechen in dieser Szene, denn was hier im Streit beginnt, wird am Ende eine neue, ehrliche Beziehung ermöglichen. Dazu, der Tempel ist offen von allen Seiten einsehbar und dennoch von Säulen umgeben. Diese Säulen, die könnten für gesellschaftliche Regeln stehen, aber vielleicht auch ein bisschen wie die Säulen von einem Käfig. Unter dem Tempel der große See. Im Regen aufgewühlt, aber grundsätzlich ruhig und still. In der Romantik steht das Wasser für Innenleben, das Unbewusste, die Gefühle, die man nicht benennen kann. Diese Szene im strömenden Regen, super bedeutungsvoll. Ich will hier gar nicht spoilern, aber beide gehen sie verletzt auseinander. Und trotzdem ist genau dies der Moment, an dem beide zum ersten Mal wirklich ehrlich zueinander sind. Der Apollo-Tempel im Regen mit Blick auf den See ist also kein Ort des Scheiterns. Es ist der Ort, an dem zwei Menschen aufhören, Masken zu tragen und damit, ohne es zu wissen, den Anfang ihrer echten Geschichte beginnen. So, und dann stellt sich letztens aber noch eine Frage. Was liegt eigentlich unter diesem See? Henry Hare, der ließ ja einen Damm aufschütten, um bestehende Fischteiche zu fluten und so diesen großen künstlichen See zu schaffen. Das bedeutet, unter dem heutigen Seespiegel liegen die Überreste einer älteren mittelalterlichen Wasseranlage. Die Familie Stoughton, die Vorbesitzer, die war im Mittelalter wohlhabend genug, einen kleinen Hirschpark zu unterhalten. Das Tal, das heute vom See gefüllt wird, bildete einst einen Teil dieses umfriedeten mittelalterlichen Wildgeheges. Als Henry Hare das Anwesen 1720 kaufte, ließ er das alte, verwinkelte mittelalterliche Herrenhaus der Stoughtons abreißen, um Platz für ein modernes palladianisches Landhaus zu schaffen. Ja, die Familie Stoughton, die hatte nicht viel Glück. Das Familienvermögen, das schmolz dahin, bis der letzte Lord das Anwesen schließlich an Henry Hare verkaufen musste. Ja, wenn man das alles weiß, dann bekommt der See von Stourhead eine ganz andere Tiefe. Im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Unter seiner spiegelnden Oberfläche liegen mittelalterliche Fischteiche. Ein Wildpark und das Schicksal einer alten, langsam verarmenden Adelsfamilie. Darüber die Ambitionen eines Bankiers, der sich mit einem künstlichen See, einem Tempel des Apoll und einem Pantheon, ein Arkadien aus Stein und Wasser baute. Und über all dem, 250 Jahre später, da läuft eine junge Schauspielerin entlang dieses Sees über die Palladianische Brücke hoch zum Apollo-Tempel. Ohne zu ahnen, was unter ihr liegt. So, nun hoffe ich, du bist motiviert und inspiriert, vielleicht auch mal eine Reise zu den englischen Landschaftsgärten zu machen. Ich wünsche dir und deinem Garten alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.